Vor genau einem Jahr haben wir auch so einen Anlass gehabt wie der heute, der Brunch, mit der Jacqueline Walcher-Schneider. Das ist die Frau vom Mann, respektive das ist der Mann von der Frau, wo wir da vor uns sehen. Ich stelle euch den Jörg Walcher vor. Der Jörg Walcher wohnt hier in der Schweiz, ist ehemaliger Snowboard-Profi für die für Österreich gewesen, gell?
Ja.
Und das ist meine erste Frage, wie getraust du dich überhaupt hier in der Schweiz ein- und auszugehen, wenn du Profi gewesen bist für die österreichische Nationalmannschaft? Das ist sehr mutig, oder?
Sehr mutig, genau. Und darum habe ich mir gedacht, bevor ich mich in die Schweiz überhaupt traue, zuerst schaue ich mal, dass ich in Österreich eine Schweizerin finde, die heiraten kann. Und so hat man es irgendwie zulassen, dass ein Österreicher in die Schweiz kommt.
Ja, das ist wunderbar. Wir freuen uns sehr, dass du da bist. Danke vielmals, dass du da hinkommst. Die zweite Frage, die ich hatte, Jörg, ist Sportpfarrer. Also das heisst, er ist Pfarrer an Sportanlässen und auch für Leute, die Profisport betreiben. Und Jörg, mich würde es interessieren, aber für Anlässe bist denn du so gewesen in der letzten Zeit? Kannst du uns da ein bisschen Einblick geben, wo du jetzt gewesen bist und was du da so machst?
Ja, also die letzten Sachen waren jetzt im Sommer, waren wir in Russland, in Kasan an der Schwimmweltmeisterschaft. Da hat man so Sportlerandachten gemacht mit ganzen Teams aus Amerika, Südafrika, mit den Österreichern. Dann im Winter war es dann die alpine Ski-WM in Vail, Beaver Creek und die nordische Ski-WM in Falun, Schweden, Vier-Schanzentournee, verschiedenste Großanlässe, wo man jetzt über die Zeit, wo es mich natürlich auch schon länger kennen, als Vertrauensperson einzelnen Athleten zur Verfügung steht für 1:1 Gespräche, wo du einfach mal Platz hast, dein Herz zu öffnen und weißt, das, was du ausschüttest dem Gegenüber, das geht nicht jetzt irgendwo anders hin. Und von dem her wird das sehr gut wahrgenommen und mittlerweile eben auch mit Sportlerandachten, mit ganzen Teams, mit der österreichischen Nationalmannschaft und vielen anderen auch, die das sehr schätzen. Einfach in dem Stress von, müsst ihr euch vorstellen, bei Olympischen Spielen, Weltmeisterschaften, da läuft so viel, da sind so ein Druck da, da hat die Medien, alles was verlangt wird, dann tut es einmal gut 20 Minuten, 30 Minuten runterfahren in dem Wirbel. Und da mal zur Ruhe zu kommen. Und wenn man natürlich dann einen Segen von oben auch noch kriegt oder in dieser Beziehung gestärkt wird, ist es dann umso schöner.
Kommen denn manche Sportler zu dir und fragen, könntest du bitte beten, dass ich gewinne? Passieren so Sachen?
Ja, interessant. Dieses Gebet ist eigentlich gar nie ein Thema gewesen. Wenn die Athleten dann fragen, dann sagen sie, du, ich möchte wirklich die beste Leistung abrufen können an dem Tag. Ich möchte gesund runterkommen. Und für sowas natürlich steht man gerne auch im Gebet hinter ihnen oder wenn in der Mannschaft irgendeine Uneinigkeit ist oder dass wirklich wieder Einheit da ist. Das sind oft viel mehr die Themen, bis hin natürlich private Sachen, die man natürlich auch an Großanlässe mitschleppt als Rucksack und dann ist man froh, wenn man seine Lasten einmal ablegen kann und erleichtert dann in den Wettkampf geht.
Der Sport ist ein wichtiges Thema für dich, Sportler sind wichtig für dich, aber dein Leben ist bestimmt nicht nur durch den Sport, sondern vor allem auch durch ein Erlebnis, das du gemacht hast mit Jesus Christus. Und du hast etwas zu erzählen, auch über deine Familie, über deine Ursprungsfamilie, deine Eltern und wir freuen uns sehr zum Hören, was du erlebt hast.
Ja, gerne. Freut mich, dass ihr, es ist eine Ehre, da eingeladen zu sein bei euch. Habt ihr es so wunderbar dahergerichtet, gehört bis auf den letzten Platz, alles da ausverkauft bei dem Morgenbrunch und wirklich köstlich, wie ihr da alles vorbereitet habt. Bei mir eben, ihr habt es gehört, der Paul hat es gesagt, ein Österreicher, Österreicher in der Schweiz, das ist in sich selber schon mal speziell, eben meine Frau unterm goldenen Dachel kennengelernt, ganz kurz, und nach 15 Stunden einen Heiratsantrag gemacht. Und so kommt man sehr schnell in die Schweiz, in meinem Fall. Die Geschichte wäre ein bisschen länger, vielleicht ein anderes Mal. Aber ursprünglich komme ich eben aus Schladming. Viele von euch, die vielleicht Wintersport interessiert sind, die kennen noch Schladming. Vor bisschen über zwei Jahren war die vorletzte alpine Ski-WM in Schladming, in meinem Heimatort. Da bin ich aufgewachsen. Die Eltern haben einen Hotelbetrieb, Kaffeehaus gehabt am Hauptplatz in Schladming. Ich war der einzige Sohn dort, du wachst dort auf. Jemand, der vielleicht im Gastronomiebereich oder Hotelleriebereich sich auskennt und so weiß, das ist oft nicht so einfach. Das gibt es natürlich immer so Höchstspitzen in der Saison. Das ist eine 7-Tage-Woche oft. Das ist nicht sehr familienfreundlich in vielen Fällen, wenn man sich da nicht gesund auch abgrenzen kann. Und ich bin da groß geworden. Eigentlich erinnere ich mich an sehr, sehr viele schöne Sachen. Was dann nicht so schön war, ist, wie der Vater Depressionen gehabt hat. Der Vater hat sich dann eigentlich nur noch um sich selber gedreht. Dann ist Alkohol dazugekommen. Eben einerseits die Depressionen, dann die Alkoholabhängigkeit, dann dieser giftige Cocktail mit Psychopharmaka und Alkohol, die daraus entstehende auch Wesensveränderung von meinem Vater. Und das war dann natürlich schon als kleiner Bub, wenn du da groß wirst, sehr, sehr schwierig. Meine Mutter hat das aber toll gemanagt, indem sie den Betrieb geführt hat und wirklich auf ihren Schultern ihr Bestes gegeben hat, bis sie irgendwann auch nicht mehr konnte und unter dieser Last zusammengebrochen ist. Und ich kann mich noch erinnern, also ich bin von der Schule heimgekommen und dann hast du schon geschaut, sind die Vorhänge zu, sind sie offen, ist der Papa, hat er was getrunken, hat er nichts getrunken. Es war immer sehr, sehr großes Spannungsverhältnis. Und der Vater war dann eigentlich nicht da, wo man dann wirklich, er war physisch da, aber er war doch nicht da. Und das Spezielle war jetzt gerade gestern, habe ich mich über eine Kiste mit alten Fotos drüber gemacht und wollte bei uns zu Hause wie so eine kleine Ahnengalerie irgendwo auch irgendwas, so Fotos raussuchen. Und dann beim Suchen finde ich auf einmal einen Brief, den ich mit 12 Jahren geschrieben habe an meinen Vater. Und ich habe das jetzt so speziell gefunden, dass ich mir gedacht habe, ich muss euch das jetzt kurz einen Einblick da drinnen geben, wenn ich ihn gerade noch wo finde. Da ist er. Und zwar ist er für Papa. Und hinten steht drauf, du brauchst uns, wir brauchen dich. Und dann ist so eine Marke drauf gezeichnet und dann ist aber so eine Flasche durchgestrichen drauf. Und da habe ich geschrieben, schön noch in Schnürli-Schrift, weil die hat man jetzt mittlerweile ja da, glaube ich, abgeschafft, soweit ich weiß jetzt, nicht mehr, schreibt man gar nicht mehr so lang, aber da eben, lieber Papa, ich und die Mutti, wir haben dich wirklich so gerne, dass wir für dich die Welt zerreißen könnten. Weil wir dich so lieb haben, wünsche ich und die Mutti, dass du den Alkohol lässt. Ich weiß, dass ich kleiner Knirps das nicht sagen dürfte, aber wir haben dich halt einmal so gerne, dass wir zusammenhalten müssen. Es sollte wieder so sein, wie es immer war. Wir hatten viel mehr Spaß ohne dem Alkohol. Alkohol großgeschrieben. Die Mutti und ich, wir schaffen das nicht, wenn du trinkst. Du musst aufhören, eine andere Chance haben wir nicht. Es hängt alles von dir alleine ab, ob du aufhörst zum Trinken und ein gutes Familienleben isst oder nicht. Ich glaube, du weißt gar nicht, wie lieb wir dich haben, deshalb hör auf mit dem Alkohol. Ich weiß es ganz genau, dass ich kein Recht habe, es dir so zu schreiben. Ich will dich auch nicht kränken. Du musst es verstehen. Ich habe in der Früh keine Zeit, dir das richtig zu erzählen, deshalb schreibe ich es dir. Ich habe leider heute Nachmittag Schule und kann mit dir nicht darüber reden. Ich hoffe, ich kann es nach der Schule machen. Ich finde dich viel netter ohne Alkohol. Das ist wirklich wahr. Die Mutti und ich haben dich lieber, wie du bist. Der Alkohol zerstört alles. Du bist der beste Mensch, den ich kenne. Deshalb hör auf mit dem Alkohol deiner Familie zuliebe. Bitte, 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 bleib so, wie du bist, ohne Alkohol. Mit ist alles aus. Bussi, Bussi, dein Jörgi. Wenn du mich lieb hast, hörst du auf mit dem Alkohol. Jörgi, Bussi. Und das ist mir wirklich reingegangen, wie ich das gestern gelesen habe. Ich habe gar nicht gewusst, dass ich meinem Vater so einen Brief geschrieben habe. Jedenfalls waren die Enttäuschungen, sind weitergegangen. Da wäre ich so 12 Jahre gewesen sein, wie ich den geschrieben habe. Auch in den Teenagerjahren. Mein Vater hat weiter getrunken. Bis dann eben meine Mutter nicht mehr konnte und selber unter der Last zusammenbrochen ist mit Panikattacken, alles Mögliche. Die Eltern haben sich dann scheiden lassen, der Hotelbetrieb musste verkauft werden, die Schulden waren dann zu hoch, weil der Vater dann auch nicht mehr arbeiten konnte, wie es nötig gewesen wäre. Jedenfalls, es ist nichts mehr überblieben. Alles war weg, die Eltern haben sich scheiden lassen. Mein Herz ist mein Vater gegenüber richtig hart geworden in den Teenagerjahren, weil ich einfach gesehen habe, was passiert und ich wollte nicht einmal mit seinem Namen mehr was zu tun haben. Und manche von euch den Namen Walcher verbinden, also die Älteren unter ihnen werden vielleicht auch noch Sepp Walcher in Erinnerung haben, der war 78 dann Weltmeister in Garmisch-Partenkirchen im Abfahrtslauf, ist eben auch aus dem Walcher-Geschlecht aus Schladming. Aber ich wollte mit Walcher nichts mehr zu tun haben und bin so meine eigenen Wege gegangen im Sport und wollte ja nicht so sensibel sein wie mein Vater, dass mir das nicht passiert und lieber eben selber hart werden da im Sport und da vorwärts kommen. In eine Kirche hat man mich überhaupt nicht reinbekommen. Das ist für mich mal das frommste gewesen, was man sich vorstellen kann und eine Riesenheuchelei, so aus meiner Perspektive, was ich so kennengelernt habe und was man damals auch so in den Medien gehört hat. Also in die Kirche wollte ich nicht, ich bin zwar konfirmiert worden, habe da im Religionsunterricht immer was mitbekommen, mein Papa evangelisch, meine Mama katholisch, aber in die Kirche wollte ich nicht. Ich habe mir gedacht, irgendwas Größeres muss schon geben. Also ich bin dann offen gewesen in gewissen Sachen, unsere Nachbarn waren da irgendwo in New Age, in Esoterik, mit Yoga und Meditation und alles Mögliche. Ich habe den Dalai Lama dann noch kennengelernt. Und war irgendwie auf der Suche, aber es war immer ein Suchen und du hast wieder weitergesucht. Als Sportler bist du ja auch für vieles offen. Und im Alter von 22 Jahren bin ich dann zu einem Gottesdienst eingeladen worden in Graz. Und meine Mutter ist eigentlich am Tag vorher dort schon eingeladen worden von ihrer Freundin. Die haben da, ich glaube, das ist über eine ganze Woche gegangen. Und meine Mutter hat gesagt, schau dir das an, komm mal mit. Und bin da mitgekommen und da war eben auch Musik und Gospel und Leute haben mitgesungen und Halleluja. Da habe ich mir gedacht, wo bist du da gelandet? Als guter Schladminger Bub weißt du genau, eine Kirche hat einen Kirchturm und das schaut innen anders aus, als wie jetzt da auch. Also das war auch so als eben für mich jetzt nicht kirchentypisch für mein religiös geprägtes Bild. Und dann vorne hat ein ehemaliger Surfer aus Südafrika gepredigt. Irgendwas habe ich gemerkt, war aber echt. Also irgendwas habe ich gespürt, da war was authentisch, wie der gesprochen hat. Und gleich am Anfang hat er zu den jungen Leuten gesagt, die da vorne gesessen sind, hat er gesagt, er wird für die jungen Leute beten. Die sollen doch gerade vorkommen. Da habe ich mir gedacht, ich vergesse jetzt die komischen Leute, die da drinnen sind. Ich komme jetzt auch noch vor. Und dann hat er gesagt, ob man so ein Gebet mitbeten möchte, Jesus Christus als sein Herrn und Erlöser in sein Leben einzuladen. Da habe ich mir gedacht, ich vergiss jetzt einmal die komischen Leute. Wenn es ihn wirklich geben sollte, dann zeig mir das. Da bin ich. Also ich will nicht irgendwann später drauf kommen, falls es ihn wirklich gibt, zeig mir das. Und dann habe ich wirklich in so einer kindlichen Art und Weise da mitgebetet. Und auf einmal kommt eine Liebe und immer mehr und immer mehr. Und ich stehe da eine Stunde, zwei Stunden. Der Gottesdienst ist vorhin irgendwie gelaufen. Ich habe gar nichts mitgekriegt. Diese Liebe hat mich völlig überschattet. Und nicht nur überschattet, es hat mich auch durchdrungen, dass ich es mit Worten gar nicht ausdrücken kann. Eine Liebe, die unbeschreibbar war. Wie ich meine Augen wieder aufgemacht habe, war das Licht bereits abgedreht in dem Saal. Die Leute waren alle weg. Und ich habe einfach gewusst, wow, es gibt ihn wirklich. Diese Liebe, ich habe ihn nicht angreifen können, aber doch war es spürbar. Es war innerlich so eine Liebe, wie ich sie noch nie kennengelernt habe. Und dann bin ich zu meiner Mutter und gesagt, du mit dieser Liebe, da kannst du ja alles machen. Also es war für mich wie, ja, einfach unbeschreibbar. Und aus dieser Liebe heraus habe ich gewusst, mein Vater hat das gar nicht so kennenlernen dürfen. Und plötzlich konnte ich aus diesem Überfluss an Liebe, wirklich ein Überfluss, es ist wirklich wie wenn man einen Becher wirklich überlaufen lässt, aus diesem Überfluss an Liebe wirklich meinem Vater vergeben. Ich habe gewusst, alles, was passiert ist, dann in Aggression oder in einfach, er hat diese Liebe gar nicht kennengelernt und konnte ihm vergeben und bin dann nach Innsbruck gezogen, war dann eben Snowboard-Profi und habe da eines Tages in der Früh in der Bibel gelesen. Und schlag die Bibel auf und ich weiß nicht mehr, was für Schriftstelle das war, aber irgendwas hat aus dem Wort direkt in mein Herz gesprochen und ich habe gewusst, ich muss meinen Vater anrufen. Ich rufe ihn an und dann sagt er am Telefon, ich war ihm in Innsbruck, er in Schladming, das ist über 2,5 Stunden entfernt, sagt er, er ist zweimal in der Nacht kollabiert. Ich habe gesagt, Papa, du musst ins Spital gehen. Er hat gesagt, nein, er geht nicht ins Spital. Dann habe ich gesagt, aber Papa, du bist allein dort in der Wohnung. Na, er geht auf keinen Fall. Dann habe ich gesagt, Papa, ich habe was in der Bibel gelesen, deswegen rufe ich dich jetzt an. Dann haben wir gedacht, jetzt kommt irgendein lustiger Spruch von ihm, weil er immer sehr schlagfertig war. Und dann hat er aber zu meinem Erstaunen gesagt, er holt sich etwas, um sich's aufzuschreiben. Genau in dem Moment, wo er gegangen ist, etwas zu holen, um aufzuschreiben, ist aber das dritte Mal kollabiert. Und ich konnte noch atmen hören, aber er konnte nicht mehr aufstehen und nicht mehr reden. So, was machst du jetzt? Irgendwo hörst du noch atmen, aber ich brauche ein zweites Telefon. Und irgendwo geschaut, dass ich ein zweites Telefon herkriege. Den Notarzt angerufen, die sind gekommen, haben ihn am Boden liegen gefunden und sofort auf die Intensivstation gebracht. Ich bin dann auch so schnell wie möglich nach Schladming gefahren. Der Oberarzt hat mich zur Seite genommen und hat gesagt, es tut ihm leid. Beide Lungenflügel sind weiß am Röntgen, Leberwerte schlecht, Herzwerte schlecht, Wasser in der Lunge und er wird eine Art Ertrinkungstod erleiden müssen. Und ich war dann da, bin da rein auf die Intensivstation und habe mir gedacht, mir ist jetzt völlig egal, was jetzt die Ärzte oder Schwestern da jetzt denken. Ich habe gewusst, jemand hat für mein Knie einmal gebetet und es ist wirklich besser geworden. Und ich bin zu meinem Vater hin, habe ihm meine Hände einfach auf seinen Brustkorb draufgelegt und habe für ihn gebetet. Habe einfach gesagt, Vater im Himmel, zeig ihm, dass er diese Liebe von dir auch noch persönlich kennenlernen darf. Und habe dann auch noch betet, dass er wieder gesund wird und wieder Heilung erleben darf. Habe ihm dann noch einen Walkman aufgesetzt, damals noch, mit einer Kassette, wo drauf gesprochen worden ist, von der Bibel über Heilung und wie Jesus geheilt hat und die Schwester gebeten, die Kassette zu wechseln. Nach 5 Tagen ist der Oberarzt auch wieder gekommen. Und sie konnten ihm die Schläuche rausnehmen und er war ansprechbar und konnte ganz, ganz leise reden. Und ich bin zu meinem Papa und das Erste, was war, habe ich gesagt, du Papa, möchtest du auch so ein Gebet beten mit mir, wie ich es damals gebetet habe? Glaubst du, dass Jesus der Sohn Gottes ist, dass er für deine Schuld ans Kreuz gegangen ist, dass er auferstanden ist und er möchte wirklich eine persönliche Beziehung mit dir haben? Möchtest du so ein Gebet beten? Und ich habe gar nicht gewusst, wie betet man das. Ich habe nur so ein Heftel gehabt, da war hinten ein Gebet drauf. Ich habe gesagt, Papa, ich lese das Satz für Satz vor. Und wenn du das möchtest, dann kannst du mir es dann Satz für Satz nachbeten. Ich habe es ihm vorgelesen und er hat gesagt, ja, das möchte er machen. Und dann haben wir da drinnen gebetet. Und neben ist noch ein Mann im Sterben gelegen, dessen Tochter wollte das dann auch für ihren Papa haben. Und dann hat sie noch gesagt, im Nebenzimmer ist eine Frau mit schweren Depressionen, ob ich nicht noch dorthin schauen könnte. Dann bin ich da auf einmal im Schladminger Spital von einem Zimmer zum anderen. Und nach 5 Wochen hat der Oberarzt gesagt, sie finden nichts mehr am Röntgenbild. Es ist alles gut. All das, was da an weiß war oder was da an verkehrter war auf seinem Röntgenbild, das ist alles wieder gut worden. Und sie haben gesagt, sie können ihn nach Hause schicken. Jetzt ist aber, der Vater hat bei einer Größe von 1,85 nur noch 57 Kilo gehabt, war also extrem abgemagert. Einerseits natürlich durch diesen Krankenhausaufenthalt, aber auch schon vorher durch die Psychopharmaka und den Alkohol. Und ja, aber sie können ihn nach Hause schicken und von ihnen aus war das okay. Meine Mutter, die aber schon 13 Jahre eben von meinem Vater geschieden war und in einer glücklichen Partnerschaft mit einem italienischen Geschäftsmann war, hat auch angefangen, in der Bibel zu lesen. Und sie schlägt die Bibel auf und liest über Barmherzigkeit. Und macht die Bibel zu, gibt sie auf die Seite, nimmt sie die Bibel wieder, schlägt wieder auf, liest wieder über Barmherzigkeit. Das Ganze geht 3-mal so. Sie schlägt es wieder auf und liest wieder über Barmherzigkeit. Irgendwo aufgeschlagen. Gibt die Bibel auf die Seite, ruft mich an und sagt, Jörg, ich habe den Eindruck, ich muss deinen Vater zu mir nehmen und ihn pflegen, weil wenn er so zurückgeht in die Wohnung mit dem Alkohol und das tiefe Immunsystem, ist es nach 3 Wochen vorbei mit ihm. Ich habe gesagt, du Mama, tu das nicht. Du weißt, was du in deiner Ehe erlebt hast. Mach das auf keinen Fall. Und sie hat gesagt, nein, ich weiß, ich muss das machen. Hat sie meinen Vater zu sich genommen, hat ihre Beziehung aufgegeben und im Natürlichen gesprochen war da kein Grund, meinen Vater zu sich nehmen. Er war abgemagert, es war keine Liebe mehr da war keine enttäuschte Frau, sie war glücklich eigentlich, Es war, der Betrieb im Materiellen war nichts mehr vorhanden. Alles, was mein Vater noch gehabt hat, war das Fruchtgenussrecht. Das heißt, auf Lebzeiten in der Wohnung zu leben. Und wenn er mal stirbt, ist die Wohnung auch weg. Also es war nichts da. Also ich habe gewusst, sie muss das machen. Hat den Vater zu sich genommen, hat ihn gepflegt. Ich war dann in Amerika drüben. Ich rufe ihn an, sagt er, er weiß gar nicht mehr, was Depressionen sind, obwohl Jahrzehnte schwerste Depressionen, keinen Alkohol mehr gebraucht. Und 2002 haben meine Eltern ein zweites Mal geheiratet und ich war der Trauzeuge von meinem Vater bei der Hochzeit mit meiner Mutter. Also eine Wiederherstellung von einer Familie, die nicht mehr existiert hat. Und vor allem die Beziehung von mir zu meinem Vater hat sich völlig wieder hergestellt worden. Mein Vater ist dann leider 2003 verstorben und selbst die Beerdigung war trotzdem einer der schönsten Tage in meinem Leben, weil ich einfach gewusst habe, wo mein Vater dann hingegangen ist. Jetzt müssen wir uns auch fragen, wo steht jeder Einzelne, wo ist man? Es gibt eben diese zwei Beziehungen oder diese entweder die vertikale oder eben die horizontale. Und bei mir war wirklich der Schlüssel zu sagen, also wenn es dich wirklich gibt, da ist mein Leben, zeig mir das. Ich aus mir selber hätte meinem Vater nicht vergeben können. Keine Therapiemöglichkeit hätte diese Ehe wiederherstellen können. Und meine Mama sagt heute noch, das war eine der wichtigsten Entscheidungen in ihrem Leben. Und im Leben schlussendlich zählen ja nur Beziehungen. Wenn ein Haus brennt, dann schaust erst einmal, dass deine Liebsten aus dem Haus rausbringst und sie rettest, bevor irgendein Wertgegenstand oder das Haus überhaupt von Interesse ist. Das Schlimmste gleichzeitig ist auch, wenn eine Beziehung gebrochen ist. Und die Bibel sagt ganz klar, dass am Anfang die Beziehung zwischen Mensch und Gott wunderbar war. Da war zwischen Adam und Gott, da war volle Beziehung, bis dann dieser Sündenfall reingekommen ist, der uns bis heute der Menschheit zu schaffen macht. Aber genauso wie die Beziehung damals gebrochen worden ist, hat Jesus diese Beziehung wiederhergestellt, indem er für all unsere Sünden, für all unsere Schuld ans Kreuz gegangen ist. Und diesen Schritt zu machen, das war bei mir in meinem Leben der wichtigste Schritt. Immer wieder, egal ob das dann im Sport oder selbst die Entscheidung, meine Frau um die Hand anzuhalten, die wichtigste Entscheidung für mich war, zu sagen, Jesus, dich möchte ich kennenlernen, dir möchte ich glauben und dir möchte ich nachfolgen. Er hat das Beste für uns vor. Er ist ein liebender Vater und er möchte für jeden Einzelnen von uns nur das Beste haben. Und das kann ich heute, meine drei Töchter sind auch da. Erst wenn man mal richtig Papa ist, da so, natürlich kann man auch ein geistlicher Vater sein, da spürst erst, wie groß die Liebe für deine Kinder ist. Und was es bedeutet, auch was es für Gottvater bedeutet haben muss, seinen Sohn zu geben, was ich mir unmöglich vorstellen könnte. Aber Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gegeben hat, damit wir ewiges Leben haben. Und die Bibel sagt uns, wenn wir im Herzen glauben und mit unserem Mund bekennen, dann sind wir errettet. Und diese lebendige Beziehung mit Gott, die können wir dann überall leben, egal wo wir sind. Und das ist eben das Schöne. Das ist nicht einfach am Sonntag im Gottesdienst, sondern überall, wo wir sind, können wir das leben. Und das, da macht es das auch so richtig lebendig. Gerade an meinem Tischpartner da beim Frühstück gerade erzählen können, wie Gott uns geführt hat, dass wir da in der Schweiz wohnen und wo wir wohnen. Wenn das dann so abenteuerlich wird, dass man wirklich Gott vertraut und in der Bibel liest und merkt, Gott möchte mit dir Beziehung, er will kommunizieren mit dir, dann wird das Ganze einfach so real und spannend und das ist eine Liebesbeziehung. Das ist nicht einfach ein Register von Regeln, die wir einhalten müssen. Das war es einmal. Da waren einmal 613 Regeln, Gesetze, die man einhalten hat müssen, plus die 10 Gebote. Aber Jesus hat gesagt, das größte Gebot ist, Gott zu lieben mit deinem ganzen Herzen, deinem ganzen Verstand, mit all deiner Kraft und deinen Nächsten wie dich selbst. Wenn du die zwei Gebote einhaltest, erfüllst du das ganze Gesetz. Und wenn wir da drinnen marschieren und dann erleben dürfen, wie nicht nur einerseits die Beziehung nach oben wiederhergestellt ist, aber dann vor allem auch Beziehung zu unserem Nächsten, in den Familien, zu Freunden, am Arbeitsplatz da drinnen. Da spürst du einfach, wie es dann richtig lebendig wird. Und ich möchte euch ganz kurz vorlesen, wir haben für die Athleten, für Sochi bei den Olympischen Spielen eine Wintersportbibel gemacht, die hat jeder Athlet bekommen bei der Einkleidung für Olympia, also die Österreicher, aber auch einige Schweizer und Deutsche und so weiter. Und es ist eigentlich nichts anderes wie ein neues Testament mit den Worten von Jesus in Rot drinnen, nur gelb hervorgehoben, spezielle Bibelverse, die einem einfach ins Herz gehen und wo man einfach einmal in diese Beziehung reinkommen kann. Plus noch 30 Lebensberichte von internationalen Spitzensportlern, von einem Pirmin Zurbriggen, über einen Benny Reich, Marlies Schild bis hin zu einem Gregor Schlierenzauer. Schon ein bisschen mehr Österreich-lastig, aber es gibt auch den einen oder anderen Schweizer. Eben Pirmin Zurbriggen ist da natürlich sicher allen bekannt. Und eben eine Beziehung lebt durch Kommunikation. Und Gott möchte mit uns eben auch kommunizieren. Und die Bibel ist ein Instrument dazu. Sein lebendiges Wort, in dem er zu uns sprechen möchte, in dem er Beziehung mit uns eben haben möchte. Und eben genauso wie Beziehungen getrennt werden können oder wirklich eben wirklich durchgeschnitten sind, ist eben Jesus gekommen, um diese Beziehung am Kreuz wiederherzustellen. Und entweder zerbricht eine Beziehung, weil irgendwas da ist, weil einfach Unvergebenheit ist, weil Sünde reingekommen ist oder weil sonst was Tragisches passiert ist. Aber eben Gott ladet uns da ein, dass wir wieder wirklich den Zugang zu ihm haben und wieder neu beginnen dürfen. Und ich möchte euch ganz kurz in ein Gebet reinführen. Ihr könnt alle einfach die Augen einmal zumachen. Ich werde das Gebet mit euch beten oder ich werde es euch einfach vorlesen, wie ich es meinem Vater damals am Krankenbett auf der Intensivstation vorgelesen habe. Und damit jeder wirklich jetzt auch diesen Raum der einfach Privatsphäre hat, würde ich bitten, alle einfach einmal die Augen zuzumachen. Und ich lese es euch da mal vor. Und wenn du sagst im Herzen, also wenn da irgendwas Wahres dran ist, was der Jörg da vorne sagt, und wenn diese lebendige Beziehung mit einem lebendigen Gott wirklich real ist und wer das wirklich wünscht, dass auch ich in dessen liebenden Arme komme und mit ihm Beziehung haben darf und ihn kennenlernen darf, dann kannst du in deinem Herzen da mitbeten. Und ich habe es damals mit meinem Vater eben so gebetet: Jesus Christus, ich nehme deine Einladung an und komme zu dir so, wie ich bin, mit allen meinen Fragen, Zweifeln und auch mit allen meinen Sünden, Problemen und Abhängigkeiten. Ich bringe dir jetzt all das und bitte dich um Vergebung meiner Sünden und Befreiung von Abhängigkeiten und Bindungen. Am meisten möchte ich dich um Vergebung bitten, dass ich dir so lange nicht vertraute und mein Leben und Herz vor dir verschlossen hatte. Ich wende mich ab von allem Bösen und wende mich dir zu. Ich setze mein Vertrauen ganz auf dich. Du bist der Sohn des lebendigen Gottes, der für all meine Schuld mit seinem Tod am Kreuz bezahlte und mit seiner Auferstehung den Tod besiegte. Ich glaube von ganzem Herzen, was ich jetzt mit meinen Worten bekenne. Du bist mein Erlöser, mein Herr und mein Gott. Ich danke dir, dass du mich als dein Kind angenommen hast. Ich öffne mich für deinen Heiligen Geist und will dir alle Tage meines Lebens nachfolgen. Ich vertraue dir und überlasse mich deiner Führung. In Jesu Namen. Amen. Wenn das zu deinem eigenen Gebet worden ist oder du möchtest es oder vielleicht die Person, die dich eingeladen hat, mit dir darüber zu sprechen, möchte ich dich wirklich ermutigen, weil das... Ich habe das nicht einfach so leicht dahergesagt, dass das die wichtigste Entscheidung in meinem Leben war. Es war die wichtigste Entscheidung. Und die Auswirkungen, die es gehabt hat, dann auf meine Eltern, auf die Wiederherstellung dieser Beziehung, bis hin heute zu meinen Kindern und zu meiner Frau und was wir eines Tages hinterlassen. Das zählt am Ende. Weil wenn wir am Ende unseres Lebens einmal am Sterbebett liegen und zurückschauen, werden wir uns überlegen, was war wirklich wichtig in meinem Leben. Und wenn du heute schon Entscheidungen treffen kannst für den Rest deines Lebens oder wo dein Leben schlussendlich dann hingeht, dann wirst auch du, wenn du den Schritt gemacht hast, in deinem Herzen sagen, das wird die wichtigste Entscheidung in deinem Leben gewesen sein. Die Wintersportbibel, wenn es jemand interessiert, wenn er eine haben möchte, wir werden da hinten dann einen Büchertisch haben, da wird sie dann auch aufliegen und noch ein anderes Buch, was ich mit meiner Frau zusammengeschrieben habe. Aber das Wichtigste ist, dass es im Herzen drinnen ist. Und ja, möchte euch einfach jetzt ermutigen, wenn ihr da noch Gespräche am Tisch habt und das Frühstück weiterhin genießt, dass nebst dem leiblichen Wohl auch das geistliche, Jesus hat einmal gesagt, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von jedem Wort, was aus dem Mund Gottes kommt. Und in diesem Sinne, ja, wünsche ich euch jetzt noch eine schöne Gemeinschaft miteinander und ja, dass ihr ein bisschen was auch jetzt für Geist und Seele von da mitnehmen könnt für den Rest von eurem Leben.